So, ich würde noch gerne kurz beten und in die Predigt reingehen. Ja, Vater, wir danken dir für die Begegnung, die wir heute Morgen schon mit dir hatten. Danke, dass du uns im Lobpreis auch schon begegnest, Vater, dass wir deine Gegenwart spüren durften. Und ich bitte dich jetzt auch um Weisheit für die nächsten 30 Minuten circa. Und hilf mir, recht von deinem Wort zu sprechen, von dir zu sprechen. Hilf uns, unsere Blicke, unsere Augen auf dich zu richten, auch unsere Herzen auf dich auszurichten, Jesus. Amen. Ja, Ostern ist ja nicht mehr weit. In 2 Wochen ist Ostern. Und ich hatte auf dem Herzen schon ein bisschen uns vorzubereiten auf Ostern. Und bin auf einen Bibelvers gestoßen, der im dritten Kapitel von Johannes steht, und zwar im Kapitel 3, Vers 14 bis 15. Da lesen wir nämlich, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ja, was bedeutet das denn? Schauen wir doch erstmal, zu wem Jesus das gesagt hat. Das ist ein Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Und wer war Nikodemus? Nikodemus war Mitglied des Hohen Rates der Juden. Das ist auf der nächsten Folie, genau. Er war einer der wenigen führenden Männer des Volkes, die anfingen oder die bereits an Jesus glaubten. Und der wurde nämlich vom Charakter, von der Lehre und auch von den Wundern, die Jesus tat, angezogen. Und er hatte Angst, öffentlich als Nachfolger von Jesus bekannt zu werden. Und da lesen wir nämlich in den Versen vorher, die habe ich jetzt mal ausgelassen, auch aus Zeitgründen, diese Begegnung zwischen den beiden. Ich habe jetzt mal nur den Schluss hier heute mit reingenommen. Und er sucht ihn nachts auf, damit sein Ruf nicht geschadet ist und er keinen Ärger kriegt. Aber er fing an Jesus zu glauben und er sagt ihm: Meister, nur wenn Gott mit jemandem ist, kann jemand so Sachen vollbringen, wie du sie tust. Kann nur so reden und nur so Wunder tun, wie du. Nur wenn Gott mit ihm ist. Ja, und er kommt zu ihm bei Nacht und fragt Jesus, ja, er hat einen Termin bei ihm sozusagen und er will wirklich was lernen und er bekommt mehr, als er erwartet hat. Weil Jesus fordert ihn am Ende auf zu einem neuen Leben, dazu auf, von Neuem geboren zu werden aus Wasser und Geist. Ja, wir lesen das könnt ihr zu Hause mal nachlesen, Johannes 3, Verse 1 bis 13. Ja, und dann war Nikodemus erstmal informiert, weil das bedeutete, er hat ihm das erklärt, von Neuem geboren zu werden. Nikodemus fragt, wie soll das gehen? Ich kann doch nicht in den Leib meiner Mutter zurück. Und dann sagt Jesus, ja, du musst aus Wasser und Geist neu geboren werden. Und dann ist es wie mit dem Sausen des Windes. Du hörst ihn, aber du siehst ihn nicht und du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Ja, dann bist du erstmal informiert, oder? Ich weiß nicht. Also das, was Jesus Nikodemus hier mit auf den Weg gibt zum Nachdenken, das bleibt doch irgendwie ein Rätsel. Und es hat noch lange nicht bedeutet, dass Nikodemus verstanden hat, was Jesus damit meint. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, ich lese manchmal auch die Bibel und denke so, was meint Jesus damit? Kennt ihr das? Du hast überhaupt keinen blassen Schimmer, was bedeutet das denn alles? Und so ähnlich war es hier, Nikodemus fragt die ganze Zeit, aber was bedeutet das denn? Ja? Und ich glaube, ähnlich geht es uns manchmal, dass es ein Stück weit einfach ein Rätsel bleibt und Jesus uns Dinge zum Nachdenken mit auf den Weg gibt, die Dinge, die er sagt. Und dann kommt aber ein entscheidender Zusatz, den Jesus hier in dem Gespräch als Abschluss nimmt. Und darüber will ich heute sprechen. Er gebraucht nämlich ein Ereignis aus dem Alten Testament, um Nikodemus das Evangelium zu erklären. Das finde ich stark. Wir haben ja das Evangelisationsseminar gehabt, da hat Matthias auch davon gesprochen, dass man zu den Leuten dann eben auf so eine Art und Weise spricht, wie sie es verstehen. Und Nikodemus, er kannte das Alte Testament auswendig, wahrscheinlich kannten die Juden das damals, also viele Teile zumindest. Er wusste, was Jesus hier meint, wovon er hier spricht. Jesus sagt ja nämlich, wie wir gelesen haben, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und Jesus geht hier auf eine Geschichte, auf ein Ereignis im Alten Testament ein, in das wir mal zusammen reingehen wollen. Und zwar ist das im 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 1 bis 5 zunächst. Und wir wollen da mal reinschauen und gucken, was hat das denn für Nikodemus bedeutet? Ja, was Jesus hier gebraucht als Bild und als Erklärung. Also wir lesen, und als der König von Arad, der Kanaaniter, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel herankam auf dem Wege von Atarim, zog er in den Kampf gegen Israel und führte etliche gefangen. Da gelobte Israel dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du dieses Volk in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Und der Herr hörte auf ihre Stimme, auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in ihre Hand. Und sie vollstreckten den Bann an ihnen und ihren Städten. Und man nannte die Gegend Horma. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und es ekelt uns vor dieser mageren Speise. Das ist die Situation, die wir hier haben. Gottes Volk ist in der Wüste. Sie kommen aus 400 Jahren Sklaverei. Sie haben fast 40 Jahre Wüste hinter sich und sie sind auf dem Weg. Die Wüste ist nur der Weg von der Sklaverei ins verheißene Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und das ist ein Ereignis, was hier kurz, ja, im Endspurt sozusagen stattfindet. Da sind wir drin zeitlich. Und was hat Gottes Volk zuvor mit Gott erlebt? Ich meine, sie haben die 10 Plagen erlebt in Ägypten, dass Gott 10 Plagen über die Ägypter brachte, aber nicht über sie. Sie wurden verschont. Sie haben erlebt, wie sie auf der Flucht, wie sich ein Meer teilt vor ihren Augen, weil Mose den Stab reingehalten hat. Und dann gehen sie trockenen Fußes als gesamtes Volk durch, sind sie auf der anderen Seite, bricht alles zusammen. Und das ägyptische Heer wird vernichtet. Sie erleben Versorgung in der Wüste. Manna vom Himmel. Man weiß nicht so richtig, was dieses Manna war. Es war auf jeden Fall jeden Morgen da und lag wie so ein Reif auf dem Boden. Sie erlebten, dass Wachteln kamen, die sie zum Essen hatten. Sie erlebten, dass Wasser aus einem Felsen kam, da wo kein Wasser herkommen konnte. Nur weil Gott sie versorgt hatte. Also da, wo kein Wasser war, kam auf einmal Wasser. Also keiner musste Hunger leiden und keiner musste verdursten. Also keiner musste verhungern, keiner musste verdursten. Sie erlebten Gottes Versorgung. Sie erlebten, wie eine Wolkensäule sie bei Tag führt, wo sie lang müssen, und bei Nacht eine Feuersäule. Also Gott war so präsent. Aber wir reden hier über einen Zeitraum von 40 Jahren. Ne? Da kann schon mal so einiges normal werden. Das hatten sie erlebt. Und noch vieles mehr. Und die Frage ist, und ich meine, hier hatten sie erlebt, dass Gott sie vor einem, dass Gott ihnen den Sieg über ein anderes Volk schenkt, weil sie in ihrer Not zu ihm gebetet haben. Und er schenkt ihnen den Sieg. Und was lesen wir? Sie brachen auf, sie gingen weiter. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wider Gott und wider Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und es ekelt uns vor der mageren Speise. Also die waren richtig sauer, obwohl sie gerade einen Sieg mit Gottes Hilfe erlebt haben. Hey, was hätte Gott tun können, um die zufrieden zu stellen? Nix, oder? Was hätte er tun können? Egal, was er tat, schon nach kurzer Zeit vergaßen sie die Wunder, die er getan hat. Oder vielleicht haben sie nicht vergessen, aber was war das Problem? Und kennst du das? Wie schnell bist du unzufrieden mit dem, was du hast? Ich glaube, wir alle kennen das. Ich kenne das bei mir. Wie schnell nehme ich Dinge für selbstverständlich? Ich habe so viel Gutes in meinem Leben erlebt. Ich habe 3 gesunde Kinder. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann ich das letzte Mal wirklich krank war. So viele Gebete hat Gott erhört in Notsituationen. Wunder habe ich erlebt. Und dennoch, wie oft muss er sich mein Jammern und mein Klagen anhören? Wie oft gehe ich durch eine Tür, die er mir offen hält und merke gar nicht, dass er Türen offen hält für mich? Und ich gehe da durch, ohne wirklich zu merken, was seine starke Hand eigentlich da gerade tut in meinem Leben. Ey, wir sollten, das ist das Erste, was wir hier lernen können, wir sollten vorsichtig sein, wenn wir etwas zu murren haben. Das ist gefährlich für uns und unser Leben und vor allem unser geistliches Leben. Wir sollten immer prüfen, was die Wurzel unseres Klagens ist. Was ist die Wurzel deines Klagens? Was war die Wurzel des Klagens hier von den Israeliten? War es Gottes Versagen? War es das Versagen von Mose? Nee, oder? Was war die Wurzel? Es war doch am Ende das mangelnde Vertrauen auf Gott. Das ist die Wurzel des Klagens. Wie oft ist es die Wurzel des Klagens in meinem Leben? Dass ich denke, Gott, wenn du da wärst und in Kontrolle wärst, dann wird das doch anders laufen. Dann wäre das doch anders, dann würde ich mich vielleicht anders verhalten, dann würden andere Wege gehen, dann wäre weniger Frust da. Das ist oft die Wurzel meines Klagens, mein falsches Denken, mein mangelndes Vertrauen auf Gott. Wie schnell richtet sich mein Blick weg von dem, was Gott Gutes getan hat und Gutes tut und Gutes tun möchte. Die Israeliten haben erlebt, was er Gutes getan hat, sie aus der Sklaverei geführt, sie versorgt, sie beschützt, ihnen Siege geschenkt. Und sie wussten auch, wohin er mit ihnen gehen will, ins gelobte Land. Sie wussten, dass eine gute Zukunft vor ihnen liegt. Wie schnell sind wir frustriert, wenn wir mit Gott unterwegs sind und es mal nicht so läuft, wie wir uns das wünschen. Das passiert ganz schnell. Und in der Wüstenwanderung erleben wir das, glaube ich, über 10 Mal, dass Gott etwas tut, wo wir denken würden, ey, wenn du das erlebst mit Gott, nie wieder Zweifel, nie wieder. Und zack, dann ist der Mose mal ein paar Tage auf dem Berg, um die 10 Gebote zu empfangen und dann geht's los. Wo ist Gott? Er bereitet eigentlich gerade was Riesiges vor und schon ist die Frage, wo ist Gott? Wir machen uns einen Kalb und wir brauchen was, was wir anbeten können. Ey, geht's uns nicht genauso? Ey, wir sollten gucken, was wir mit unserem Ärger, wenn Frust in unserem Leben ist, was wir machen. Und das Beste wäre, den persönlichen Weg auf Gott zuzugehen, in so einem Fall. Zu erkennen, dass vielleicht die Wurzel nicht Gott ist. Ist es nicht seine Schuld und auch nicht die Schuld vielleicht von anderen. Vielleicht liegt die Wurzel in mir. Und damit persönlich zu Gott gehen und uns aber davor hüten, andere mit reinzuziehen. Weil ich glaube, hier ist eine unheimlich starke Gruppendynamik entstanden. Einzelne haben vielleicht angefangen, die vielleicht auch irgendeine führende Rolle hatten. Und zack, ist Unglaube, Bitterkeit im ganzen Volk entstanden. Und sie wünschten sich sogar die Sklaverei zurück. Weil da hatten sie vielleicht die Sicherheit, auch wenn es Peitschenschläge waren, auch wenn es jeden Tag das gleiche Essen war auch. Man wusste, was auf einen zukommt. Und mit Gott wusste man nicht so richtig, was auf einen zukommt. So schon grob ja, aber wie sehen die nächsten Tage, Wochen, Jahre aus? Das war nicht so klar. Ja, wenn wir in einer murrenden Haltung bleiben, dann kann das Klagen tatsächlich Fuß fassen in unserem Leben und sich ausbreiten. Deswegen sollten wir da echt aufpassen. Es kann sich in unserem Leben ausbreiten, es kann sich auf andere ausbreiten. Was können wir denn tun, wenn Gott nichts tut oder sich Zeit lässt oder Frust in deinem Leben wächst? Ja, du bist Christ und es wächst Frust in deinem Leben, weil du einfach denkst, es läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin nicht glücklich damit. Was kannst du tun? Eine Möglichkeit ist, dass du dir bewusst Zeit für Stille und Gebet nimmst. Vielleicht ist alles um dich herum so laut und so ablenkend, dass Gott gar nicht sprechen kann. und du es gar nicht hörst, weil er gar kein Raum ist, dass er zu dir sprechen kann. Und hast du vielleicht, zoom mal vielleicht ein bisschen raus, hast du vielleicht das große Ziel aus den Augen verloren? Wie die Israeliten, das Ziel war da, das gelobte, das verheißene Land. Hey, Gott hat gute Pläne mit dir. Gott hat gute Pläne mit dir. Verlier das nicht aus den Augen. Dankbarkeit ist eine gute Prävention gegen eine mürrische Haltung. Wir singen ja, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das zieht dich raus. Das kann dich wirklich rausziehen, wenn du den Blick voll auf Gott richtest, ihm die Ehre gibst, dankbar vor ihn kommst. Das ist gute Prävention und ein gutes Mittel gegen eine frustrierte Haltung. Du kannst dann eine Gebetsliste zum Beispiel machen. Ganz praktischer Tipp. Wo habe ich es? Hier. Ich hatte das mal beim Gebetsabend erwähnt. Das ist so ein Gebetstagebuch. Some Lines a Day heißt das. Da hast du für jeden Tag im Jahr eine Zeile und du kannst dann halt 5 Jahre lang jeden Tag das reinschreiben als Gebet, als Dank, was auch immer. Und du kannst, wenn du das nächste Jahr dann liest, siehst du, was du an dem Tag ein Jahr zuvor gebetet hast und du wirst vielleicht daran erinnert, ich habe gebetet, es wurde erhört und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Das ist der Effekt davon. Meins ist noch leer. Aber ich wollte es nur mal sagen. Ich bin nicht der Typ für sowas. Ich habe ein paar Tage ausgefüllt, ja. Aber ich habe gehört, einige von euch machen das tatsächlich. Und da muss man, ja, ist auch Typsache, gell? Ich verpacke das dann lieber in meine Predigtkonzepte, die Dinge, die ich so erlebe und mit Gott. Und dadurch bleibt das auch bei mir in Erinnerung oder die Notizen-App, da speichere ich dann auch meine Sachen ab. Und da dann nur, wenn es wirklich mega. Wenn ich merke, oh, das muss ich jetzt aufschreiben, dann ja, das kommt ja auch nicht so oft vor, dass Gott so direkt spricht, dass man es nicht nur digital sichern will. So, ja, mit anderen Gläubigen kannst du darüber sprechen und dich aus dem Sumpf rausholen lassen, wenn es dir nicht gut geht oder so und du frustriert bist, ey, dann geh doch auf die Leute zu, sprich, das löst ganz viel, das persönliche Gespräch. Lass für dich beten, sei da mit jemandem unterwegs. Und erinnere dich immer daran, vergiss nicht, was Gott Gutes getan hat und was er noch tun möchte in deinem Leben. Zoom mal ein bisschen raus, richte deinen Blick weg von der Wurzel deines Klagens und richte deinen Blick auf Gott. Das hilft. Nicht eben dann zu murren und zu klagen. Ja, ich hatte das auch, ein persönliches Beispiel, doch bringe ich an der Stelle. Es hat sich in meinem Leben auch so ein bisschen was entwickelt, dass ich merke, ja, so eine Haltung. Ich habe langsam angefangen zu schimpfen, nicht zu verfluchen oder so, versteht mich nicht falsch, aber über Dinge, Entwicklungen, die mich frustriert haben, mich darüber aufzuregen, mich zu ärgern. Auch mit Eva dann, mit ihr im Gespräch habe ich gemerkt, wenn wir im Gespräch waren, dass ich mich erhitzt habe über das ein oder andere und währenddessen habe ich gemerkt, irgendwie, das ist nicht gut. So, das macht was mit mir. Und dann war ich in einer Gebetsrunde mit vielen Pastoren, in Erzhausen war das, und die geistliche Atmosphäre, das war so ein Kurs fürs Studium, so ein Einführungskurs. Viele Pastoren beten, total Gottes Gegenwart gespürt. Und mit einem Mal, ich habe keine Zungenrede bis dahin gehabt, mit einem Mal kommt ein Wort über meine Lippen, das ich nicht kannte. Die fingen alle an, in Zungen zu reden, ne? Alle voll geistlich auf dem Level. Und ich bin da cool mit, ich hatte das nicht so, ja, diese Zungenrede. Aber mit einem Mal kommt ein Wort über meine Lippen, Shikaratsu. Und ich so, was ist das? Was ist hier los? Shikaratsu, habe ich gebetet, Shikaratsu. So, clever. Google Translator rausgeholt. Spracherkennung. Shikaratsu. Wisst ihr, was das heißt? Es ist japanisch und heißt schimpfe nicht. Und wann immer ich motze und mecker, Shikaratsu. Es kommt immer noch vor, ja, aber ich merke, da kämpft was dagegen an, dass sich das in meinem Leben ausbreitet und Fuß fasst. Und ich bin Gott dankbar dafür, für dieses Wort. Und ich habe, da kommen mehr Wörter seitdem. Deswegen, spannend. Ja, also das ist mal so ein persönliches Erlebnis, wenn es um das Klagen und Murren in meinem Leben geht. Wir lesen weiter, was passiert hier in dieser Geschichte. 4. Mose, Kapitel 21, der Vers 6. Da sandte der Herr als Konsequenz, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Oha, man könnte sagen, super gemein von Gott. Ganz schön hart. Aber wisst ihr was? Die Wüste, durch die sie gingen, und das liest man auch im 5. Mose, Kapitel 8, Vers 15, war zu jeder Zeit voller Giftschlangen und Skorpione. Die war zu jeder Zeit voller Gefahren. Und komischerweise wurden sie bewahrt davor, bis zu dem Zeitpunkt, als sie anfingen zu murren. Und es ist so, als würde Gott seinen Segen entziehen und die Gefahr kommt und richtet Unheil an. Hey, danken wir Gott, wenn es uns gut geht und keine Stürme in unserem Leben sind? Glauben wir, dass er uns, ohne dass wir es wissen, manchmal vor vielem bewahrt? Vertrauen wir ihm, wenn er gerade manchmal nicht spricht? Wir kriegen vieles nicht mit, was er Gutes tut für uns. Wie viele Kilometer bin ich schon im Auto gefahren mit dem Blick auf meinem Handy und es ist nichts passiert? Und der Julian, der hatte ein Erlebnis letzte Woche, hat er berichtet, der war als einer der Ersten an einem Unfallort. Und da lag ein Mann, das war ein Motorradunfall, der ist irgendwie aufgefahren, das Bein war abgetrennt. Und er hat nur gesagt, meine Tochter, meine Tochter. Und der Julian hat sie dann gesucht, auch mit den anderen Ersthelfern, ich glaube, er war der Dritte an Ort und Stelle. Und sie haben sie aufgefunden und sie sah fürchterlich aus. Also wie man sich vorstellen kann, welche Gewalten da bei einem Motorradunfall einwirken. Und sie ist verstorben, hat er später erfahren. Und die Ursache scheint wohl jemand gewesen zu sein, der wegen dem Handy abgelenkt war am Steuer. Wie viele Kilometer habe ich schon gemacht, ohne auf die Straße zu gucken? Und ich glaube, das hat mich auch erkennen lassen, danke Gott für die Bewahrung, aber lass mich das auch lernen, das nicht mehr zu tun, ne? Und es ist manchmal einfach eine Gottesbewahrung, die wir gar nicht mitkriegen, wie er uns vor den ein oder anderen Unheil bewahrt. Weil das können wir uns nicht vorstellen, was diese Menschen durchmachen. Alle Beteiligten. Gott nahm die Schlangen nicht weg, sondern er verschrieb das Gegenmittel gegen den tödlichen Biss. Warum nahm Gott die Schlangen nicht weg? Er hielt es für richtig, das nicht zu tun. Sie beteten ja, ach so, ich habe was übersprungen, entschuldigt bitte. Vielleicht lässt eben Gott gewisse Dinge zu. Notsituationen, entschuldigt, ich habe echt übersprungen hier. Okay, gut, wir machen weiter in der Geschichte. Vers 7. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Genau, da habe ich den Faden wieder, entschuldigt. Sie haben gebetet, also zum einen, sie haben erkannt, wir haben gesündigt, dass wir wieder dich und den Herrn geredet haben. Sie erleben eine Erkenntnis durch die Konsequenzen, die in ihr Leben kamen. Und möglicherweise hätten sie ihre Sünde nicht erkannt und auch nicht bekannt, wenn sie nicht so in dieser Notsituation gewesen wären. Und wenn wir in Notsituationen kommen, erkennen wir manchmal doch besser, dass alles an Gottes Segen gelegen ist und wie sehr wir von ihm abhängig sind. Und manchmal gebraucht er diese Situation. Manchmal lässt er schwere Zeiten zu, um uns etwas beizubringen. Weil diese Dinge und Erlebnisse uns von innen heraus verändern können. Erfahrungen können uns wirklich von innen heraus verändern, so wie er es durch äußere Umstände gar nicht tun kann, wenn er sie wegnehme. Und ja, Stolz, Egoismus, andere negative menschliche Eigenschaften sind wirklich sehr schwer zu durchbrechen. Und da gebraucht Gott manchmal Lebenssituationen, die für uns sehr schwer sind, aber in denen wir wachsen können. Also, da kamen sie zu Mose und Mose bat für das Volk. Mose bat für das Volk, mal kurz am Rande, was für ein Beispiel für einen geistlichen Leiter. Die, die ihn verfluchten und wider ihn sprachen, segnete er. Und er ist wirklich ein Beispiel dafür, für das, was Jesus sagt, segne deine Feinde. Das ist in so einer Charakterstärke, dass er hier hingeht und für das Volk eintritt und betet zu Gott. Was für ein starker Typ. Er geht hin und liebt seine Feinde, weil in dem Moment, wenn ein ganzes Volk sich gegen dich stellt, du kannst nichts dafür und die sagen, du bist schuld. Und er betet für sie. Vers 8, ab Vers 8 lesen wir weiter. Der Herr sprach zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Okay. Das Volk betete, dass Gott die Schlangen wegnimmt, aber Gott hat einen anderen Plan. Und er verschreibt selbst ein Gegenmittel. Und ich finde, dieses Bild ist so schön, nochmal da reinzukommen, warum Gott das nicht tut. Er ist nicht, kennt ihr Curling-Eltern, kennt ihr den Begriff? Nee? Dann haben wir mal ein Video vom Curling. Das sind Eltern, die alles von ihren Kindern wegwischen, damit es gut flutscht in ihrem Leben.
She will be Canadian champion if she makes this shot. This is so tough.
The most difficult attempt. Trying to come in. So, das Problem kommt. Zack, Gott, wisch doch alles weg von mir, damit es in meinem Leben gut flutscht. Weil dann passiert es so, wie ich das möchte. Ja, man ist als Eltern oft geneigt, so zu sein. Alle Probleme von den Kindern wegzuwischen, dass sie gut durchs Leben kommen. Aber wo bliebe da der Lerneffekt? Wo bliebe da der Lerneffekt, wenn er alles wegnehmen würde, was uns zur Last fällt, was unser Leben schwer macht? Ey, dann müsste er viele Arbeitskollegen, Mitschüler, Mitmenschen, Schulen, Schulden, Krankheiten, alles müsste er einfach wegnehmen und dann wird es uns gut gehen. Aber diese Dinge im Leben gebraucht Gott oft dazu, um unseren Charakter zu entwickeln und unser Vertrauen auf ihn zu stärken. Ja, und deswegen nimmt er die Schlangen hier nicht weg, sondern er geht einen anderen Weg. Er schafft eine andere Lösung. Er sagt Mose, errichte ein Kreuz, nicht ein Kreuz, sondern eine Schlange und häng sie auf. Also eine eherne Schlange, das ist eine bronzene Schlange, die hat er aus Bronze anfertigen lassen, richte sie auf, sodass Jäger aus dem Lager das sehen kann. So, das heißt, der macht eine Schlange. Ich habe hier mal eine beim Franz geklaut. Aus Bronze. Und er richtet sie an einem irgendwas auf, das sehr, sehr groß gewesen sein muss, damit sie jeder aus dem Lager sehen kann. Das war ein großes Volk. Und jeder aus dem Lager musste es sehen. Ich denke mal, er hat sowas wie ein Kreuz genommen. Oder? Weil eine Schlange an einer Stange ist ein bisschen schwer aufzuhängen. So, und das ist der Auftrag an Mose: Mach eine Schlange und richte sie auf, dass jeder es sehen kann. Richte sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Okay. Wir wissen auch nicht, wie lange die Schlangen da waren und die Menschen plagten. Und wir wissen nur, dass die eherne Schlange so lange hoch erhöht war, für alle sichtbar aufgerichtet, solange die Giftschlangen das Problem waren und da waren. Und das heißt, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, wird leben. Die bloße Tatsache, dass Mose das errichtet hat, hat noch niemanden geheilt. Und hätte niemanden geholfen. Aber jeder, der gebissen wurde, musste im Vertrauen darauf, dass auf Gottes Aussage hin diese eherne Schlange, dieser Anblick, ihn von seinem Schmerz und seinen Todesqualen befreien wird. Und ich finde das stark, weil was sahen sie, als sie die Schlange sahen? Was sah jemand, der gebissen war, der gelitten hat, der die Schlange anschaute? Du siehst zum einen die Schlange als Ursache für dein Schmerzen und dein Sterben, denn sie hat dich gebissen. Aber du siehst auch deine eigene Schuld als Ursache für die Schlange. Denn die Schlange war da wegen der Schuld und der Sünde des Volkes. Und du siehst auch Gottes Kraft, denn von ihm kommt das Gegenmittel. Sie sind hilflos ausgeliefert und von Gottes Seite kommt die Hilfe. Wie lange hättest du hingeschaut, wenn du unter dem entsetzlichen Brennen dieser Giftschlangen, dieses Bisses mit Krämpfen und allem drum und dran gelitten hättest? Wie lange hättest du hingeschaut? Also ich hätte so lange hingeschaut, bis ich gemerkt hätte, da passiert was. Jetzt kommt's, jetzt geht's weg, der Schmerz. Jetzt erlebe ich das, was Gott verheißen hat. Vorher hätte ich nicht weggeschaut. Und ich glaube, wir wissen auch nicht, wie lange man hinschauen musste, aber ich glaube, je länger man da drauf schaut, sieht man die Ursache für seinen Schmerz, die Schlange, und man kommt dahin, die Ursache für die Schlange ist meine Schuld. Dieser Anblick hat wahrscheinlich nicht nur körperliche Heilung, sondern auch eine geistliche Heilung gebracht, denn er führte zur Buße. Sie haben ja gesagt, wir haben gesündigt wider den Herrn. Der Anblick erinnert daran, dass die Ursache für das Leid nicht Gott ist, sondern die gestörte Beziehung und die eigene Sünde. Tja, wie viele Menschen spüren die Hitze ihrer Sünde im Leben? Sie wirkt vielleicht nicht so schnell und nicht schnell intensiv wie ein Schlangenbiss, aber wenn sie sich ausbreitet, ist sie noch viel verheerender als jeder Schlangenbiss, den man erfahren kann. Und bringt viel Unheil und Elend. Warum nimmt Gott die Schlange in unserem Leben nicht weg? Wir leben in einer gefallenen Welt, in der Satan sein Werk tut. Und der Mensch hat seinen freien Willen und diesen nimmt Gott ihm nicht weg. Und das führt zu sehr viel Unheil seit dem Sündenfall im Paradies. Mangelndes Vertrauen auf Gott. Aber er nimmt das nicht weg. Solange wir hier auf dieser Erde sind, ist es da. Der Teufel möchte auch sein Werk tun hier unter uns. Gott nimmt das nicht weg, noch nicht, aber er schafft einen Weg, um zu leben. Er schafft einen Weg, um zu leben. Und dann kommen wir auf Jesus. Denn dann kommt nämlich das, was Jesus Nikodemus hier erklärt. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Also Jesus Christus. Die eherne Schlange wurde erhöht, und das wurde Christus auch. Er wurde am Kreuz erhöht und vor der Welt zur Schau gestellt. Warum? Ich glaube, wir können das jetzt besser verstehen, oder? Warum musste Jesus Christus so erhöht werden, wie Mose diese Schlange erhöhte? Was sehen wir, wenn wir genau hinschauen, wenn wir auf das Kreuz schauen? Was sehen wir? Und das ist das, oder der Punkt, wo Jesus Nikodemus gedanklich hinführt. Wir sehen unsere eigene Schuld als Ursache für seine Schmerzen. Weil Gottes Sohn hängt da am Kreuz. Und wir sehen unsere Sünde als Ursache für seine Schmerzen. Im Jesaja steht: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was sehen wir noch? Wir sehen seine Schmerzen als Gegenmittel für unsere Schuld, für unseren Tod, für unseren Schmerz. Er ist das Gegenmittel, und Gott hat mit seiner Weisheit dieses Gegenmittel geschaffen. Wir lesen nämlich im Vers 15, auf dass alle, also er wird errichtet, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Unsere Sünde als Ursache für seinen Schmerz als Gegenmittel für unsere Sünde. Und was ist passiert mit der Schlange? Wir lesen im ersten Buch der Bibel, 1. Mose, nämlich Folgendes, dass er der Schlange den Kopf zertreten hat. Er hat gesiegt. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist das, was wir sehen, wenn wir aufs Kreuz blicken. Wir sehen die Not Gottes über unsere Verfehlung und die Größe seiner Liebe zu uns. Denn auch das ist das, was Nikodemus hört, nachdem Jesus ihm das Beispiel bringt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Es war Gott selbst, der dieses Gegenmittel gegen die giftigen Schlangen verschrieb. So. Und jeder, der zu diesem heilenden Zeichen aufschaute, wurde geheilt. Selbst egal welcher Punkt vom Lager das war, egal wie krank und schwach er war, ob er unter Tränen aufschaute, er schaute auf und wurde geheilt. Und genauso wurde Jesus Christus das Mittel zu unserer Errettung. Genau so. Ja, und ich möchte zum Schluss kommen, denn Nikodemus, der kannte ja diese Geschichte mit der Schlange. In- und auswendig. Und Jesus gebraucht dieses Bild, um ihm persönlich das Evangelium zu erklären. Und circa 3 Jahre später steht er an Karfreitag auf Golgatha und sieht Jesus hoch erhoben am Kreuz. Und das, was Jesus zuvor zu ihm gesagt hatte, wurde zur Realität für Nikodemus. Und es ist interessant, was hört dieser Nikodemus Jesus am Kreuz wohl sagen? Und Jesus war wirklich aufgerichtet. Die Römer haben das mit Absicht gemacht, diese Kreuzigung, sodass jeder aus der Stadt es sehen konnte, oben auf dem Hügel, zur Abschreckung. Und Jesus spricht, was spricht er am Kreuz? Er hat manches gesagt. Er sagt: Vater, warum hast du mich verlassen? Und alle, die dabei stehen, hören das. Und es war der Moment, wo die ganze Last der Sünde aller Menschen auf Jesus lag. Die ganze Sünde der Menschheit. Das war die Ursache für sein Leid und sie lag auf ihm. Sah man Jesus, sah man buchstäblich das Elend der Sünde. Er erfährt die ganze Tiefe des menschlichen Schmerzens und der Gottesferne, des Getrenntseins von Gott, weil unsere Schuld komplett auf ihm lag in dem Moment, damit dieser Zustand der Trennung in unserem Leben beendet werden kann. Vater, warum hast du mich verlassen? Er war zu dem Zeitpunkt von Gott getrennt. Nikodemus erfährt das. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Unschuldige hängt am Kreuz und der Sünder, der Schuldige, steht unten und wird freigesprochen. Er schaut auf, er glaubt, er wird freigesprochen und er lebt, weil der Unschuldige oben am Kreuz hängt und alle Lasten trägt. Und jeder, der aufschaut, wird leben. Und ich glaube, dass Nikodemus das, was er zuvor erklärt bekommen hat, ein geistliches Leben, geboren aus Wasser und Geist, vielleicht eine ganz andere Bedeutung bekommen hat für ihn. Dass es nicht um irdische, fleischliche Dinge geht, sondern es geht um meinen Geist, es geht um meine Seele, eine Veränderung von innen heraus. Er erlebte auch, wie Jesus am dritten Tage auferstand, dass er nicht im Grab geblieben ist. Und wir lesen auch, dass er nach der Kreuzigung bei der Bestattung von Jesus geholfen hat. Er brachte wohlriechende Salben und es war ein Zeichen seiner Überzeugung, dass er an Jesus glaubte. Denn es hat ihn was gekostet. Er war einer der führenden Juden. Und er geht hin und trägt zur Beerdigung von Jesus bei, indem er Salben mitbringt. Und durch Gottes Geist von neuem geboren werden, muss spätestens bei der Auferstehung eine ganz neue Bedeutung für ihn bekommen haben. Denn die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die möchte in dir und in mir leben und jeden, der an Jesus Christus glaubt. Und das ist nicht so leicht zu fassen. Und wenn wir nicht ganz genau hinschauen auf das, was vor 2000 Jahren an Ostern passiert ist, dann können wir tatsächlich verpassen, warum es passiert ist. Lasst uns doch in den nächsten 2 Wochen ganz genau hinschauen, wer Jesus ist und ihn wirklich in aller Fülle zu erkennen und zu erkennen, was er für uns bedeutet. Lies doch vielleicht ein Evangelium, das Markus-Evangelium. Lies es einmal durch. Lies nach, wer Jesus ist, wie er war, wer er für dich ist. Sieh dir die Passion Christi an, wo das aufgerichtet werden so real dargestellt wird, was es Jesus gekostet hat, sein Anblick, von dem im Jesaja steht, dass man sein Gesicht verbarg vor ihm. Schau dir diesen Film an und frag, wer ist Jesus für dich? Frag, ob du schon genau genug und lange genug hingesehen hast, damit du leben kannst und damit diese Macht der Sünde in deinem Leben, das Gift der Sünde, weg ist. Er ist das Gegenmittel, dass du nicht mehr unter den Qualen deiner Sünde leiden musst.